Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Echtzeitfolge. Ich bin Anne-Sophie Schmidt. Ich fange heute mal mit einem Witz an. Was kommt aus einer kaputten Kaffeemaschine? Cappuccino. Okay, ist nur mäßig witzig, aber es ist ja schon so, dass Spaß haben gerade unter Erwachsenen schnell abgetan wird als kindlich oder oberflächlich. Dabei ist Spaß für ein gesundes Leben total essentiell. Auch wenn es gar nicht so einfach ist, sich den Spaß zu erhalten in Zeiten, wo eine Krise auf die nächste folgt. Deshalb wird es in der kommenden Stunde richtig heiter. Alles, was Spaß macht, hier schon mal im Schnelldurchlauf.
Ich will Spaß, ich will Spaß.
Spaß macht, was für den Moment Freude bereitet.
Tanzen, tanzen, das macht Spaß.
2012 bin ich auf eine Methode gestoßen, wie man Menschen dazu bringt, frei tanzen zu lassen. Und hab Tanz dich glücklich gegründet.
Wir sind die Weltretterbande.
Ehrlich gesagt, kannst du in Urlaub fliegen, Wochenende feiern gehen, wenn es uns in der gleichen Zeit gelingt, Kohlekraftwerke abzustellen?
Weil einfach der Nachholbedarf da war. Da wurden Anfang der 90er Jahre ganz viele Sexshops in Ostdeutschland eröffnet.
Bitte lächeln, bitte lächeln.
Keiner möchte Fotos aus dem Urlaub posten, auf denen wir betrübt aussehen.
Der lachende Mensch ist der Mensch in seinem liebenswertesten Zustand.
Spaß, das Thema dieser Echtzeit, das wir wie immer in vier verschiedenen Facetten genauer beleuchten. Unter anderem erfahren Sie hier, wie man auch in Zeiten des Klimawandels ohne schlechtes Gewissen ausgelassen sein kann. Dinge, die Spaß machen, sind leider ja ziemlich oft auch ungesund. Besonders dann, wenn sie uns in rauschhafte Zustände versetzen. Eine Ausnahme bildet da das Tanzen. Ganz ohne Nebenwirkungen kann man sich verlieren und Tanzen kann sogar glücklich machen. Das verspricht jedenfalls Maike Schumacher, die unter dem Namen Tanz dich glücklich regelmäßig Events anbietet. Aber die Frage ist ja, funktioniert das? Spaß haben auf Termin? Die Kurse der ehemaligen Tanz- und Aerobic-Lehrerin sind jedenfalls fast immer ausgebucht. Ihr Rezept scheint also irgendwie aufzugehen. Ich bin gespannt, ob das auch für meine Kollegin Katja Bigalke gilt. Die war für uns nämlich beim letzten Tanz dich glücklich Abend dabei. Und Katja, wie war's?
Ja, wie war's? Also das ist gar nicht so leicht auf den Punkt zu bringen. Es war auf jeden Fall ein toller Abend, aber warum ich da jetzt am Ende wirklich recht fröhlich nach Hause geradelt bin, das lässt sich nicht so wirklich mit einem Satz beschreiben. Wenn ich mal so eine Analogie zum Kochen ziehen darf, dann sind das wohl verschiedene Zutaten, die diese Tanzveranstaltung dann doch sehr magisch machen. Fangen wir vielleicht mal am Anfang an bei der Begrüßung. Also Maike Schumacher, die hat sich für ihre Tanz-Dich-Glücklich-Veranstaltung in Berlin in einem unglaublich liebevoll eingerichteten Hebammenstudio eingemietet, mit so ganz schönen pastelligen Farben an den Wänden, Holzböden und so gemütlichen Sitzecken. Vorne am Eingang, da ist eine kleine Bar und da gibt es dann zur Begrüßung der Kursteilnehmerinnen, und das sind in Berlin tatsächlich nur Frauen, gibt es kleine Snacks und so ein Glas Sekt. Und da stellt sich dann auch gleich schon so eine Vorparty-Stimmung ein, würde ich mal sagen. Und dann ist eigentlich auch sofort klar, alle Frauen, es sind so knapp 30 an diesem Abend, die freuen sich wirklich auf diese Veranstaltung und wollen auf jeden Fall Spaß haben.
Ich habe ehrlich gesagt überhaupt noch keine Ahnung, was mich erwartet, aber ich denke, ich komme hier mit guter Laune wieder raus.
Ich freue mich einfach auf einen lustigen Abend, wie alle hier, und dann schwingen wir mal die Hüften.
Und tanzen ist ja einfach die letzten Jahre so, ab einem gewissen Alter wird es dann sowieso schwieriger, nochmal in einer Clique, in der Truppe irgendwie wegzugehen. Und deswegen hat es heute einfach so gepasst, zu zweit. Also auch von der Uhrzeit her, dass es nicht so spät ist.
Das klingt ja fast so, als gäbe es da so einen richtigen Hunger aufs Tanzen. Und auch, als würde das nicht unbedingt zum Alltag dieser Frauen dazu gehören. Stimmt das?
Ja, das war in der Tat so ein bisschen unterschiedlich. Also auch das Altersspektrum ist tatsächlich sehr breit. Ich würde mal so denken, von Ende 20 bis Ende 60 oder so. Und manche von den Frauen tanzen tatsächlich regelmäßig und wollen einfach mal was Neues ausprobieren. Und bei anderen war das dann eher so, dass die früher schon sehr gerne getanzt haben und sich jetzt eigentlich darauf freuen, mal so ganz barrierearm, ohne Türsteher und ohne späte Clubzeiten, sich dann doch mal wieder austoben zu können.
Wir waren schon mal hier gewesen und jetzt kommen wir erneut, weil es uns so gefallen hat. Dass man so einen gewissen Raum hatte, wo man alles rauslassen kann und wo irgendwie so ganz viel Glücksgefühle waren.
Also ich bin tatsächlich neulich immer vorbeigelaufen und habe das gesehen und fand es sehr spannend. Waren schon recht intensive und abgefahrene Bewegungen. Also die Frauen hatten, glaube unglaublich viel Spaß und haben sich richtig gehen lassen.
Ja, sich richtig gehen lassen, das gehört dann irgendwie schon dazu zum Spaß haben. Aber es funktioniert vermutlich auch nicht auf Knopfdruck. Oder wie habt ihr angefangen?
Ja, so ist so eine halbe Stunde ankommen und dann geht's halt auch los. Die Maike bittet dann ins Tanzstudio nebenan, stellt sich da vor die Spiegelwand und die ist in ihrem so eng anliegenden Shirt und so einem großen Gürtel über so einer weichen, ausgestellten Hose in Pink dann schon so der Typ Disco Queen und sie eröffnet dann eben diesen Abend. Das geht zunächst los mit so einer ziemlich wörtlich gemeinten Herzöffnerübung, bei der dann alle so Herzen in die Luft zeichnen und durch die Gegend hüpfen. Und dann gibt's ein Warming-up, so durch den Raum laufen, Richtung wechseln, einander begegnen, stehen bleiben, atmen, entspannen, eben so eine kleine Körperreise. Ja, und dann nimmt der Abend so richtig an Fahrt auf, steigert sich dann auch in den Bewegungen, zappeln, hüpfen, Arme in die Luft reißen, auch mit den Hüften und der Brust wackeln. Das fand ich persönlich ziemlich herausfordernd. Kein Körperteil bleibt da wirklich aus. Alle bewegen sich zu dieser von Maike kuratierten Playlist und da ist auch wirklich von allen Musikrichtungen was dabei, von Rap bis Cha-Cha-Cha. Die Leute tanzen manchmal eher frei und Maike gibt nur so kleine Vorgaben. Manchmal gibt es aber auch richtig so kleine Mini-Choreografien. Aber es geht wirklich richtig ab.
Ich mache für jede Session eine eigene Playlist. Es gibt natürlich Songs, die sind so Highlights, so richtige Boom-Boom-Boom-Highlights. Die bringe ich immer wieder, weil da wäre ich echt doof, wenn nicht. Also da warten manchmal die Leute auch schon drauf, dass es kommt. Ich habe jetzt gestern mal geguckt, als ich die für heute gemacht habe, das ist die 113.
Das ist ja schon bemerkenswert, dass die Playlist jedes Mal neu und auch so durchkomponiert ist und es nicht einfach so eine 0815-Party-Musik ist. Und man hört Maike auf jeden Fall diese Begeisterung auch an.
Ja, die ist total ansteckend und auch so richtig konzentriert und ganz verbunden mit dem, was sie so macht. Die hat das ja auch selber entwickelt, diesen Abend. Das hat sie gemacht, als sie vor 4 Jahren von München nach Berlin gezogen ist.
Ich bin seit 1992 staatlich geprüfte Tanz- und Gymnastiklehrerin und habe den Beruf auch seitdem wirklich ausgeübt. Ich habe ganz lange im Fitnessgroup, Fitnessbereich gearbeitet, habe Aerobic-Stunden, Tanz-Sessions auch da schon gemacht. Und 2012 bin ich auf eine Methode gestoßen, wie man Menschen dazu bringt, frei tanzen zu lassen. Und die Methode habe ich perfektioniert, habe sie dann vor 3 Jahren zu meinem eigenen Programm umgemodelt und mich sozusagen davon inspirieren lassen. Und hab Tanz dich glücklich gegründet.
Da steht also schon so ein richtig ausgefeiltes Konzept dahinter. Was ist das denn für eine Methode, auf der Ihr Programm da basiert?
Also Groove heißt diese Methode und das ist im Grunde genommen auch so ein Tanzprogramm, wo man verschiedene 5-minütige Tanzübungen hintereinander macht, die aber relativ frei sind und den ganzen Körper wohl durcharbeiten. Das hat Maike früher auch unterrichtet, das dann aber eben für sich adaptiert und weiterentwickelt.
Mir kam Maike die ganze Zeit ja total jung vor, aber wie alt ist sie denn eigentlich?
Maike ist Anfang 50 und ich finde, das spielt in ihr Programm schon auch mit rein, weil sich dieses Programm irgendwie schon aus dieser Erkenntnis speist, dass es total blöd ist, seinen Körper immer nur so in Form bringen zu wollen und das Leben nicht zu feiern dabei, in dieser Zeit, die man ja dann neben all den Verpflichtungen irgendwie noch übrig hat. Und das geht ja schon öfter mit dem Älterwerden einher, beobachte ich jedenfalls, dass für so etwas wie Tanzen eigentlich kein Platz mehr ist, ne?
Das höre ich immer wieder. Ich war schon so lange nicht mehr tanzen. Dabei tanze ich doch so gerne und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum. Gut, in anderen Städten verstehe ich es, weil da gibt es nicht so die Möglichkeit. In München, das war zum Beispiel auch was Privates, war irgendwann mal die nicht mehr möglich, normal in den Club zu gehen, weil ich einfach zu alt für die Crowd war. Und ich glaube, das ist ein Punkt, dass man sich zu alt dafür fühlt. Und ein anderer Punkt ist, glaube ich, ja, ist auch so eine Trägheit. Und so der allerletzte Punkt ist, vielleicht ist irgendwann mal was passiert beim Tanzen. Weißt du, dass man sich unwohl gefühlt hat, dass jemand komisch geguckt hat, dass man vielleicht im allerschlimmsten Fall sogar noch einen blöden Spruch gekriegt hat. Ja, wie tanzen du? Das kann einen schon so weit verschrecken, dass man einfach nicht mehr tanzt.
Ja, ich habe schon auch den Eindruck, dass wir gerade hier in Deutschland oft auch mit zunehmendem Alter ein verkrampfteres Verhältnis zum Tanzen haben. Aber Maike nimmt ihren Teilnehmerinnen alle diese Hürden.
Auf jeden Fall. Also das gelingt auf jeden Fall. Und ich denke, das gelingt auch, weil bei ihr schon so eine sehr bewusste Idee von Tanzen auch dahinter steckt. Anders jetzt als wenn man in einen Club geht, wo ja jeder dann doch mehr oder weniger so für sich tanzt, was ja auch okay ist. Aber das ist ihr schon Tanzen mit dem eigenen Körper und mit anderen.
Also ich persönlich finde, dass Tanzen die schönste Ausdrucksform seiner selbst ist. Es ist wirklich ein körperlicher Ausdruck von deinen Emotionen. Und ich habe schon immer mich bewegt auf Musik. Ich liebe das zur Stimmung, zur Lyrik oder zum, ja, zu der Emotion von den einzelnen Liedern, einfach meinen Körper dementsprechend schwingen zu lassen. Und ja, ich habe relativ schnell in meiner Karriere festgestellt, dass ich eine Begabung dafür habe, Menschen auf Musik zu bewegen. Dass ich sowohl ein gutes Gefühl für die Musik habe, dass ich ein sehr gutes Taktgefühl habe in Bezug auf Musik, aber eben in Bezug auch auf Menschen. Deswegen bin ich da dazu so gekommen.
Dieses Mitschwingen, am besten mit anderen, die Kontrolle loslassen, das ist dann vermutlich einfach der Moment, wo der Spaß anfängt. Katja, du hast in deinem Leben ja nie richtig aufgehört zu tanzen. Hast du das denn auch so empfunden? Also hat sich das Versprechen des Abends für dich eingelöst?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist für mich richtig aufgegangen, was mich auch so ein bisschen wundert, eben weil ich so oft tanzen gehe. Aber man sieht das am Schluss wirklich auch an den Gesichtern der Teilnehmerinnen, dass sich da irgendwie in diesen anderthalb Stunden Tanzen sowas gelöst hat und dass sich da wirklich so etwas auch wie Glück eingestellt hat.
Es war super und ich bin total positiv drauf. Optimismus von innen und außen.
Total toll. Ich hätte nicht erwartet, dass ich so durchgeschwitzt und fertig danach bin und trotzdem so glücklich. Und es war überraschend für mich, dass so ein Raum voller fremder Frauen so loslassen kann und Maike irgendwie so ein Gefühl von Miteinander schafft. Das fand ich ganz schön beeindruckend.
Ich habe das Gefühl, ich könnte noch immer weitermachen. Also ich fühle mich irgendwie dafür, dass Freitagabend Ende der Woche ist, voller Energie.
Na, wenn man da so euphorisiert rauskommt, möchte man sich doch gleich selbst anmelden. Katja Wiegalke hat für die Echtzeit ausprobiert, ob Tanzen glücklich macht. Ihr Fazit? Ja. Danke, Katja.
Sehr gerne.
Wir leben in ernsten Zeiten. Junge Menschen blicken laut Studien pessimistischer denn je in die Zukunft. Und man braucht auch eigentlich nur die Zeitung aufzuschlagen und fragt sich sofort, wie man angesichts dieser Weltlage überhaupt noch Spaß haben kann. Zum Beispiel, wenn so vieles, was schnell Freude bringt, CO2 verbraucht. Diese Frage beschäftigt auch meine Kollegin Katharina Kühn. Sie bezeichnet sich selbst unter anderem als Journalistin für Spaß, wobei sie die Frage, wie viel Spaß sein darf, eigentlich ständig diskutiert. Zum Beispiel, wenn es darum geht, mit ihrem Freund Snowboard zu fahren.
Snowboard fahren ist einfach eine der schönsten Sachen, die man auf der Welt machen kann. Wie man in den Flow kommt, macht es einfach einen von Kopf bis Fuß glücklich.
Für mich ist halt echt immer wieder die Frage, inwieweit das für mich gehen würde, wenn ich halt dabei im Hinterkopf hätte, okay, das ist so ein krasses Symbol für ein ressourcenintensives Vergnügen.
Das bin ich, die Spaßbremse in der Diskussion, ob mein Freund und ich in den Winterurlaub fahren. Ich habe ein schlechtes Gewissen wegen des CO2-Ausstoßes, der zerstörten Wälder, des Energieverbrauchs. Ist das denn Spaß wert? Was ist überhaupt Spaß? Ist es eine lange Freude, ein kurzes Vergnügen? Viel Forschung gibt es dazu nicht, aber der Psychologieprofessor Harry Rice aus New York hat untersucht, inwieweit der soziale Kontext beim Spaß eine Rolle spielt. Er schreibt mir per Mail.
Spaß ist eine Tätigkeit, die man aus reiner Freude an der Aktivität ausübt, ohne einen Nutzen zu erwarten. Es ist eine Aktivität, die einen positiven, emotional wachen Zustand erzeugt.
Aber er schreibt auch, es gibt keine Antwort auf die Frage, was uns Spaß bringt. Das ist zu individuell. Für die einen ist Fallschirmspringen das größte Vergnügen, für andere der schlimmste Albtraum. Ebenso nackt in den See springen, Online-Shopping, wilde Partys, Schlager, zocken. Google-Sucher scheinen in eine andere Richtung zu denken, wenn es um Spaß geht. Fragt man die Suchmaschine, was macht Spaß, kommen Tipps, wie die Arbeit Spaß macht. Okay, entspricht das dem Zeitgeist? In der letzten Sinus-Jugendstudie von 2020, mitten in der Corona-Pandemie, stellten die Forscher eine neue Ernsthaftigkeit fest. Ihr Fazit? Fast scheint es, als sei der Jugend der Spaß abhanden gekommen. Zwar ist die Pandemie vorbei, aber die Einsamkeit ist geblieben. 2023 fühlte sich jeder vierte Deutsche laut einer repräsentativen Befragung einsam. Und gemeinsames Erleben ist nun mal ein wichtiger Faktor, um Spaß zu haben, sagt Jochen Dallmer, der zu Glück und Nachhaltigkeit geforscht hat.
Die Glücksforschung sagt uns, dass es ganz viel damit zu tun hat, was mit anderen Menschen zu machen, neue Sachen zu erleben.
Andererseits, die Einnahmen der internationalen Freizeitparkkonzerne sind noch höher als vor der Pandemie. Und die da schreit, bin ich. Ist nicht so, als würde ich nur CO2-neutrale Waldspaziergänge in meiner Freizeit machen. Die Spaßindustrie hat Hochkonjunktur, nicht nur bei Fahrgeschäften. Die Umsätze mit Computer, Smartphone oder Spielkonsolen steigen von Jahr zu Jahr. Das ist oft teurer, ressourcenintensiver Spaß. Also was ist mit dem Spaß und der Klimakrise, den Skiferien oder der Flugreise für meinen Kurzurlaub nach Italien? Nachfrage bei Jochen Dalmer. Können wir uns noch trauen, diese Art von Spaß zu haben?
Da wollen Sie jetzt eine kurze Antwort drauf haben. Na super.
Er antwortet dann doch und stellt die Gegenthese auf. Für manches teure Vergnügen verzichten wir auf viel Spaß. Denn für den Shoppingtrip nach New York müssen wir uns erst einmal anstrengen, zum Beispiel lange arbeiten, um uns dann von dieser Anstrengung zu erholen.
Wir erleben auch in der Gesellschaft, wie das so ein bisschen kippt. Ja, Leute sagen, ich möchte nicht mehr so viel arbeiten. Und daher ist meine These eigentlich, so ein gewisses aufgeklärtes Glücksstreben könnte sogar zu Nachhaltigkeit beitragen, weil wir da dann diese Wahl treffen, zu sagen, ja, das eine könnte ich jetzt machen, bringt mir Spaß, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Und dann ist dieses bisher oft vermittelte konsumintensive und ressourcenintensive Modell vielleicht gar nicht mehr die attraktivste Wahl.
Attraktiver wäre dann das Bad im See oder der Spieleabend. Jakob Bilabel, Leiter der Green Culture Anlaufstelle des Bundes, die Kultureinrichtungen hilft, bis 2024 klimaneutral zu werden, sagt sogar:
Ehrlich gesagt, kannst du in Urlaub fliegen, ein Wochenende feiern gehen, wenn es uns in der gleichen Zeit gelingt, Kohlekraftwerke abzustellen oder die Verkehrswende vernünftig voranzubringen.
Also kein Sparscham und mein Skiurlaub wäre eine Option. Jakob Bilabel warnt sogar davor, die Verantwortung für den Klimawandel zu privatisieren, auf Einzelpersonen abzuwälzen. Stattdessen braucht es Politik, Allianzen, Gemeinschaften. Und das wissen wir ja schon, gemeinsam sich für etwas zu engagieren, macht glücklich und Spaß. Dabei trotzdem auf die Umwelt zu achten, verdirbt ihn nicht.
Umweltfreundlich Spaß haben ist also kein Widerspruch, sondern eher eine Frage der positiven Haltung. Alles, was Spaß macht, das ist das Motto dieser Echtzeit. Und da darf eins natürlich nicht fehlen, der Sex. Wer den Spaß noch steigern will, für den gibt es erotisches Zubehör in entsprechenden Geschäften. Und bei diesem Thema haben die Soziologin Uta Brettschneider und der Historiker Jens Schöne ein Thema gefunden, das sie auf Anhieb fasziniert hat. Erotikshops in der ostdeutschen Provinz. Was an diesen Läden besonders ist und warum sie auch für einen ostdeutschen Pragmatismus stehen, darüber spreche ich jetzt mit Jens Schöne. Hallo Herr Schöne.
Hallo Frau Schmidt, ich grüße Sie.
Sexshops in Ostdeutschland, das ist ja irgendwie schon ein ziemlich abseitiges Forschungsthema. Sie sind auch eher zufällig drauf gestoßen. Wie kam es denn dazu?
Also meine Kollegin Uta Brettschneider und ich, wir wollten mal was zusammen machen. Wir wollten über die ostdeutsche Provinz schreiben, weil wir da selbst auch herkommen. Und als Uta Brettschneider zufällig über einen solchen Shop stolperte in der brandenburgischen Provinz, war für uns ziemlich schnell klar, oh, das hört sich spannend an, das würden wir gern machen. Und so entstand dann vor mittlerweile 3 Jahren das Projekt.
Und was war da dieser erste Sexshop für einen, auf den Sie da gestoßen sind?
Das war Patricks Sex- und Aquaristik-Shop. Im Süden Brandenburgs, nun ist die Paarung Sex und Aquaristik wahrscheinlich erstmal ziemlich erstaunlich auf den ersten Blick. Es klärt sich aber, und das hat dann wieder mit der Transformationsgeschichte der 90er Jahre zu tun, es klärt sich dann am Ende ziemlich einfach, weil der Vater von Patrick Heidler, wie der jetzige Inhaber heißt, einen Aquaristik-Shop hatte und die Mutter, die hatte den Sexshop eröffnet, gleich 1990. Und als die beiden dann verstorben waren, hat der Sohn beides übernommen und dadurch kommt es dann zu so einer erstmal komischen Paarung von Sex und Aquaristik.
Und neben Dildos und Fischen unter einem Verkaufsdach, welche lustigen Kombinationen sind Ihnen da denn noch begegnet? Und warum waren Sexshops in Ostdeutschland oft solche Gemischtwarenläden?
Also es gab ja, wenn wir kurz zurückgucken, in der DDR gab es ja keine Sexshops. Und die kamen erst mit dem Jahr 1990 dann. Und in den ersten Jahren, gerade weil es die eben vorher nicht gab, ließ sich damit unendlich viel Geld verdienen. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, weil einfach der Nachholbedarf, da war der Hunger sozusagen. Es gibt keine wirklich verlässlichen Zahlen, aber wir gehen davon aus, dass das so etwa 1800 waren. Aber so schnell wie der Boom kam, war er dann auch wieder vorbei. Also spätestens Mitte der 90er Jahre endete das dann. Dann kam das Internet als Konkurrenz und so weiter und so fort. Die allermeisten Läden gibt es gar nicht mehr. Und mit dem Abklingen des Booms war die Notwendigkeit gegeben, auch zweite Standbeine zu entwickeln. Und da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, also von einem Inhaber, der nebenbei Feuerwerke veranstaltet auf öffentlichen Festen, aber auch beispielsweise in Zwickau hat sich als zweites Standbein der Handel mit Wüstenhaltern tatsächlich entwickelt. Und zwar durchaus im medizinischen Sinne, weil, wie ich auch erst lernen musste, besonders große, kleine Brüste besondere Halter brauchen. Und mittlerweile schicken die Orthopäden die Frauen dorthin, weil es dort das entsprechende Angebot gibt.
Sie schreiben in Ihrem Buch ja, dass diese Orte auch Orte voller Widersprüche sind. Was meinen Sie denn da?
Naja, es ist einerseits, bieten die sozusagen eine Dienstleistung an, die gern genommen und gebraucht wird. Andererseits ist der Umgang damit immer noch durchaus verschämt. War, das haben uns die Inhaberinnen und Inhaber vielfach erzählt, in den 90er Jahren sehr viel offener. Man hat im Laden in Grüppchen eingekauft, man hat miteinander geredet. Mittlerweile aber ist das wieder etwas verschämter geworden. Also beispielsweise haben wir jeden Laden, die Besitzer, Besitzerin auch gefragt, was tun Sie denn, wenn Sie Ihre Kunden treffen? Im Supermarkt, auf dem Marktplatz oder ähnliches. Und da haben die meisten gesagt, also wir grüßen von uns aus erstmal gar nicht. Mhm. Wir haben auch einen Fall eines Shops in Quedlinburg, die zogen um an eine neue Location und stellten sehr schnell fest, die Umsätze gehen zurück. Warum? Plötzlich ging die Eingangstür mitten auf eine zentrale Kreuzung raus. Und da kamen die Leute einfach nicht mehr, weil so viel Diskretion ist dann doch nicht. Die pragmatische Lösung war, es wurde einfach der Hintereingang ausgebaut und schon passiert es wieder. Frau Brettschneider und ich, wir sind auch aus einem Shop rausgekommen, da radelte an uns jemand vorbei, drehte sich um und rief laut über die Straße, ha, das habe ich gesehen. Also das ist schon was Besonderes in vielfacher Hinsicht, wenn man in so einen Shop geht oder auch aus ihm herauskommt.
Und was ist mit der berühmten ostdeutschen Freizügigkeit?
Naja, ich glaube, das ist ein bisschen eine Schieflage aus dem Umstand, dass es FKK gab, also Freikörperkultur, die Leute nackt an der Ostsee rumgesprungen sind, wurde dann auch sehr schnell die Interpretation, naja, da ging es also auch im Sexleben sehr viel anders zu. Nach den letzten 2 Jahren glaube ich das nicht mehr. Also große körperliche Offenheit heißt noch lange nicht, dass alle gemeinsam durch die Betten toben. Und insofern würde ich sagen, das ist auch nicht anders als in einem Sexshop, keine Ahnung, in Bottrop oder wo auch immer.
In Ihrem Buch wird ja auch deutlich, dass in diesen Geschäften auch immer sehr die Persönlichkeit der Besitzer und Besitzerinnen durchscheint. Nehmen Sie uns doch mal mit in ein paar dieser Läden. Was sieht man da und was sind das für Menschen?
Also, was mich überrascht hat, obwohl ich gar nicht weiß, was ich vorher so gedacht habe, ist, es sind Leute wie du und ich, wie man so schön sagt. Also da ist nichts Dubioses, Zwielichtiges, das sind Kaufleute, das sagen sie alle, ob so männlich, weiblich, welches Alters auch immer, da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, die haben halt ein Geschäft und sie machen ein Geschäft damit. Sie sagen auch, wir hätten auch Schreibwarenverkäuferinnen und Schreibwarenverkäufer werden können. Die haben gesagt, okay, wir gehen ins Erotik-Business, wir wollen da unser Geld verdienen und haben gezeigt, und das haben wir dann in unserem Projekt auch ziemlich spannend gefunden, haben einfach gezeigt, dass dieses Bild vom Ossi, der 40 Jahre im Sozialismus gelebt hat und jetzt keinen Unternehmergeist mehr hat, einfach nicht stimmt. Die Leute haben in dann zunehmend schwierigen Zeiten einfach die Läden aufgemacht, aber vor allem auch durchgehalten bis heute.
Sie haben es schon gesagt, das Internet kam als billigere Konkurrenz, dann Corona. Gerade in der Provinz werden die Läden jetzt immer weniger. Wie viele gibt es denn überhaupt noch und wie haben die noch eine Zukunft?
Die Läden werden mit ziemlicher Sicherheit nur dann eine Zukunft haben, wenn sie das zweite Standbein haben. Also
den Aquaristik-Shop.
Wie mit dem Aquaristik-Shop, ja. Aber nur von einem Sexshop allein kann man heutzutage, zumindest in der Provinz, nicht mehr überleben. Es sind auch nur noch ganz wenige Shops da. Also wir haben so im Buch so um die 10. Jetzt hat sich schon einer, den wir nicht gefunden haben und der offensichtlich ein bisschen erbost war, bei der Zeitung gemeldet, warum er nicht dabei ist. Also insofern wird es noch ein paar geben, aber ich sag mal, mehr als 20 in der Provinz in Ostdeutschland dürfte man nicht mehr finden von, wie gesagt, geschätzt ursprünglich 1.800.
Nur noch wenige Sexshops sind übrig geblieben. Die wenigen erzählen aber viel über Aufbruch und Transformation in der ostdeutschen Provinz. Kann man alles nachlesen im Buch Provinzlust von Jens Schöne und Uta Brettschneider. Es ist im Christoph Links Verlag erschienen. Vielen Dank, Herr Schöne. Ein ziemlich verlässlicher Hinweis, dass jemand gerade Spaß hat, ist ja das Lachen. Demnach müssten wir heutzutage eigentlich viel mehr Spaß haben als, sagen wir, vor 100 Jahren. Wenn man nämlich Fotos von früher und von heute vergleicht, dann fällt auf, Gelächter ist mittlerweile viel üblicher auf Fotos. Aber warum ist das so? Warum lachen wir heute mehr als früher? Haben wir mehr Spaß? Matthias Finger erklärt, warum das Lachen auf Bildern Konjunktur hat.
Ans Windeln wechseln beim Nachwuchs habe ich keine sonderlich positive Erinnerung. Doch die Mutter auf dem Foto lacht herzhaft, obwohl sie mit Exkrementen hantiert. Mittlerweile müssen wir auf Bildern lauthals lachen, so als wäre gerade etwas Saukomisches passiert. Wow, die Leute auf deinen Fotos, die lachen ja schon alle krass, oder?
Ja, würde ich sagen, weil über dieses positive Lebensgefühl, was das Bild ausdrückt, einfach in so eine zufriedene Welt versetzt wird.
Erklärt Fotograf Olaf Tietje beim Zeigen seiner Bilder. Gemeinsam mit dem Sohnemann spielt ein Vater, beispielsweise mit Bauklötzen, und schüttelt sich aus vor Lachen.
Dann versucht man, die immer zu motivieren, zu animieren, die Assistenten, die Stylisten, die einfach immer gute Laune verbreiten müssen, damit man zu den Bildern kommen.
Dabei war das Lachen in der Fotografie lange verpönt. Beim Betrachten alter Bilder fällt das meiner Freundin sofort auf.
Deine Oma und dein Opa schauen auf dem Hochzeitsfoto auch nicht gerade happy aus, oder?
Naja gut, die haben ja auch im Krieg geheiratet. Außerdem war die Belichtungszeit damals so lang, dass man ewig regungslos dastehen musste. Mit einem Lächeln im Gesicht geht das nicht so einfach, glaube ich.
Zudem orientierte sich die Fotografie lange an der Kunst des gemalten Porträts. Im Mittelalter galt Gelächter als Teufelswerk, ein Zeichen von Trunkenheit, Irrsinn und Kontrollverlust. Nicholas Jeeves von der Cambridge School of Arts.
In den letzten 500 Jahren war das Porträt eine große Seltenheit. Diese Irre widerfuhr einem normalen Menschen höchstens einmal im Leben. Da wollte niemand bis in alle Ewigkeit erinnert werden als derjenige mit dem riesigen Grinsen.
Mit schnelleren Belichtungszeiten schafft es das Lächeln dann doch aufs Foto, über die Werbung. Die Botschaft: Konsum macht fröhlich. Deshalb sei Lachen auch Betrug am Glück, fand noch Adorno. So lässt sich einfach alles verkaufen, erklärt Lachforscher Rainer Stollmann.
Lachen ist eine relativ leichte Form für Momente, die Realität zu negieren und glücklich zu sein. Und deshalb sind lachende Gesichter so attraktiv. Der lachende Mensch ist der Mensch in seinem liebenswertesten Zustand. Alle lieben lachende Menschen.
Das Dauerlächeln der Reklame kopieren wir auch im Privaten und steigern es evolutionär zum immerwährenden Lachanfall in unseren Fotos.
Alle sollen wissen, was für ein tolles Leben du führst oder zumindest führen könntest, falls dein Leben gar nicht so toll ist. Die sozialen Medien sollen mehr von uns zeigen, in Wirklichkeit aber verstecken sie viel. Keiner möchte Fotos aus dem Urlaub posten, auf denen wir betrübt aussehen.
Mit modernen Handys gelingen sensationell gute Schnappschüsse und inszenierte Lachorgien. Ob das Gelächter wirklich echt ist, wissen wir nicht.
Im täglichen Leben erkennen wir das spontan intuitiv. Auf Fotos ist das naturgemäß schwerer. Da hören Sie nichts mehr, das ist ein abstraktes Lachen und das gilt nur für den Augenblick.
Das vorgetäuschte Lachen ist in all seinen Ausprägungen eine hohe Kunst, die allerdings trainiert werden kann.
Wenn du anfängst zu lachen und loslachst sozusagen, musst du dein Gesicht öffnen, so ein bisschen wie wenn du überrascht bist. Und dann gibt es halt so Übungen wie so angetippte Umlaute, also an, es, im, dass es gleich sozusagen vorne rausplatzt.
Erklärt Schauspielerin Susanne Heubaum. Seit längerem leben wir in entspannten Zeiten. Eine unüberschaubare Anzahl von Comedy-Formaten verstopft das Fernsehen. Wir haben das Lachen für uns entdeckt. Warum sollte sich das nicht auch in unseren Fotos widerspiegeln?
So schlimm können die Krisen also nicht sein, wenn uns das Lachen auf den Fotos immer noch gelingt. Können wir nur hoffen, dass das so bleibt. Aber mit dem Spaß ist es ja wie mit dem Glück. Zu viel davon tut auch nicht gut. Deshalb ziehe ich jetzt mal die Spaßbremse und beende die Heiterkeit. Unbedingt empfehlen will ich Ihnen aber noch die neue Staffel unserer Echtzeitserie Radio Telefunke. Die finden Sie im Echtzeit-Podcast in der DLF-Audiothek. Oder Sie hören einfach mal live rein, immer samstags ab 16.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Da gibt's die Serie auch gleich mit dazu. Ich bin Anne-Sophie Schmidt. Machen Sie es gut.